Diese Folge ist für dich, wenn du glaubst, dein Körper ist das Problem. Wenn du dich endlich von Diäten und alten Diätmustern verabschieden möchtest. Wenn du die körperlichen Veränderungen der Wechseljahre als große Herausforderung wahrnimmst. Und diese Folge ist besonders für dich, wenn du deinen Essalltag endlich jenseits von Disziplin und Schuld erleben und gestalten möchtest.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder im Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go!
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverwechselbar. Schön, dass du wieder hier bist. Heute ist wieder Zeit für ein Interview. Und dafür habe ich mir eine ganz, ganz großartige Frau eingeladen. Und zwar die liebe Dr. Anthony Post. Liebe Anthony, herzlich willkommen.
Ja, hallo Katharina. Ich freue mich, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Liebe Anthony, wir haben gerade vorher noch kurz gesprochen, sozusagen in der Bubble des, ich sage jetzt mal, intuitiven Essens, bist du ja sehr bekannt. Trotzdem würde ich dir suchen, dass du dich für meine Zuhörerinnen einmal kurz vorstellst. Wer bist du, was magst du, was sollen wir über dich wissen?
Ja, das fällt mir immer gar nicht so leicht, weil ich mache irgendwie ganz viele Dinge. Also mein Name ist Anthony, ich bin Diplom-Ernährungswissenschaftlerin, ich bin Autorin, ich bin Podcasterin, ich bin Speakerin und ich arbeite in eigener Praxis für gewichtsneutrale Ernährungsberatung und Therapie. Also ich bin Ernährungstherapeutin, ich bin von zwei Fachverbänden auch zertifiziert. Das ist mir auch nur wichtig, einfach um klar zu machen, ja, das geht. Und das geht auch, wenn ich nach den Prinzipien der intuitiven Ernährung arbeite und nach den Prinzipien von Health at Every Size. Also gewichtsneutral, was nicht bedeutet, dass Gewicht kein Thema ist, sondern es ist ein sehr großes Thema. Aber gewichtsneutral bedeutet für mich, dass ich Menschen unterstütze, unabhängig von ihrem Körpergewicht, Gesundheit und Wohlbefinden für sie neu zu definieren und ja, ein Leben zu führen, was sozusagen positiv darauf einzahlt, und zwar unabhängig von ihrem Körpergewicht. Und dann kommen natürlich da ganz, ganz viele Dinge noch mit, ne, sowas wie Gewichtsstigmatisierung, dass Menschen halt aufgrund ihres Körpergewichts ausgegrenzt werden, diskriminiert werden. Das ist dann einfach ein ganz, ganz großes Thema, an dem man sozusagen nicht vorbei kann und wo ich auch gar nicht vorbei will. Und dann gibt es noch diese Herausforderungen, ne, dass halt jemand sagt, jawohl, ich habe das irgendwie für mich verstanden, dass ich Diäten hinter mir lassen möchte und dass ich halt Frieden mit dem Essen schließen möchte und meinem Körper und nicht mehr ja gegen mich selbst kämpfen. Aber jetzt habe ich halt eine Diagnose und eine Stoffwechselerkrankung oder ich bin gerade, ne, dann sind wir bei deinem Thema, in einem gewissen Abschnitt vielleicht in meinem Leben, wo plötzlich neue Herausforderungen auf mich zukommen und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das irgendwie vereinbaren kann. Und dann komme sozusagen ich hier ins Spiel, weil ich sage, jawohl, das ist vereinbar, dass du im Einklang mit deinen Bedürfnissen und in Freundschaft zu dir selbst dein Essverhalten gestaltest. Und ja, deine Bedürfnisse honorierst und deine Lebensqualität verbesserst und dementsprechend dann hoffentlich auch dein Wohlbefinden und deine Gesundheit und da aber dann auch immer gleich die Einschränkung halt, ne, in einem Maße, wie wir es auch in der Hand haben, weil das ist ja so das, was wir von den Diäten kennen. Du musst das und das machen und dann ist alles gut. Ja, das ist der Schlüssel zum Glück. Und dann sage ich halt immer, ja, das kann sein, dass für manche Menschen genau das der Schlüssel zum Glück ist, aber wir gucken halt mal ein bisschen, ja, vielleicht größer auf diese ganze Sache. Ja, das mache ich.
Da kann ich dir jetzt nur recht geben, dass du da wirklich sehr viel machst. Eben, es ist schwierig, sie da so, eben wie du vorher gesagt hast, auf eine Sache irgendwie festzulegen. Und du hast jetzt schon einiges angesprochen. Ich würde, also eben von dem intuitiven Essen, Health at Every Size, gewichtsneutrales Arbeiten. Ich würde aber trotzdem gerne noch mal kurz wissen, wie du zu diesen Themen gekommen bist. Also ja, also bezüglich Körperakzeptanz, eben Health at Every Size. Wo war da der Anknüpfungspunkt oder der erste Berührungspunkt mit diesen Themen?
Ja, ich war da, glaube ich, nicht besonders originell. Also bei mir war das der Klassiker. Ich bin durch meine eigene Geschichte zu dem Thema gekommen. Also ich war selbst lange im Diätkreislauf gefangen, nenne ich das, ja. Ich habe sehr früh meine erste Diät gemacht, habe gar nicht verstanden, dass ich nicht einen schlankeren Körper brauche, sondern eigentlich mich damit, also danach sehne, was ich glaube, dass dann sozusagen da mitkommt. Ne, Akzeptanz und Beliebtheit und diese ganzen Dinge. Und dann habe ich Ernährungswissenschaften studiert, weil ich halt gedacht habe, das ist die Lösung. Ja, es gibt, wird diese eine magische Diät da draußen geben, die halt alle meine Probleme löst und habe nie begriffen, dass mein Körper gar nicht das Problem ist, sondern dass sozusagen das Problem ist, wie ich meinen Körper und mich selbst dementsprechend auch bewerte. Und ich habe das halt so gemacht, wie das, glaube ich, viele Menschen machen und dann bin ich krank geworden und hatte, es hat dann ziemlich lange gedauert, bis ich eine Diagnose bekommen habe, also Histaminintoleranz, Mastzellaktivierungssyndrom. Und während ich auf diese Diagnose gewartet habe und eben ganz viel ausprobiert habe, ja, was ich halt auch so gekannt habe mit irgendwelchen krass restriktiven Diäten, was auch also teilweise wirklich gefährlich war, so jetzt im Nachhinein gesehen, was ich da auch meinem Körper zugemutet habe. Ich hatte dann einfach irgendwann die Kraft nicht mehr, gegen mich zu kämpfen, gegen meinen Körper zu kämpfen und auch diese ständige, ne, Kontrolle und diesen Selbstoptimierungsdruck aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich das glatte Gegenteil von dem gemacht, was ich halt bisher gemacht hatte, Diäten, und das war intuitives Essen. Und ich bin dann schon auch erst so auf diesen Trichter intuitiv abnehmen gekommen. Also das war tatsächlich für mich der Einstieg. Ja, ich wollte nicht mehr gegen meinen Körper kämpfen und ich wollte aber so meine Probleme mit dem Essen lösen und dann schlank dabei rauskommen. Und dann habe ich aber sehr, sehr schnell gemerkt, ah, intuitives Essen ist nicht dasselbe wie intuitiv abnehmen, da steckt sehr viel mehr dahinter. Und das war dann so ein Prozess eigentlich, wo sich dann auf einmal ganz viele Türen geöffnet haben und da bin ich dann auch auf Health at Every Size gestoßen, das Thema Körperakzeptanz gestoßen. Und für mich kann man eigentlich sagen, intuitives Essen, das war jetzt keine Strategie, sondern das war eine Notwendigkeit. Das war das Gegenteil von Diät und das war so mein Weg, endlich auf meinen Körper zu hören und endlich ja mir erlauben, meinen Körper zu respektieren und wirklich gut für mich zu sorgen. Wobei, das hat man ja auch gerade schon in unserem Vorgespräch, das ist auch nicht immer einfach. Ja, selbst wenn man das alles weiß und diese ganze Arbeit schon gemacht hat, man fällt dann trotzdem immer wieder auch in diese alten Muster vielleicht rein, ne, wo man sich dann selbst so viel aufbürdet und wo dann plötzlich diese Leistungsglaubenssätze wieder hochkommen. Also ich bin da sehr anfällig dafür. Und der Unterschied ist aber, dass ich das jetzt halt erkenne und mir dann denke, ah, das ist ja spannend, was du da schon wieder machst. Was brauchst du denn eigentlich? Und dann da halt mit ganz viel, ja, Wohlwollen und Wertschätzung versuche, auf mich drauf zu gucken. Das funktioniert auch nicht immer, aber das ist halt sozusagen das, was sich da geändert hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte keine Diäten mehr machen, musste mir was Neues suchen. Und dann war auf einmal das da und ich habe mir gedacht, ah, das macht so viel Sinn, das muss in die Welt. Und so hat sich das dann eigentlich mehr oder weniger verselbstständigt, ohne dass ich das wollte.
Ja, cool. Ich kenne diesen Weg sozusagen. Also ja, so wie du gesagt hast, das ist irgendwie so eine Selbstbetroffenheit da gewesen. Und ja, ich glaube, das ist eben genau dieses, irgendwann, wie du so schön gesagt hast, mein Körper ist nicht das Problem, aber ich glaube, das ist halt so ganz tief in uns drinnen. Ich meine, natürlich eben aufgrund von ja, sozialen Prägungen und Co. und dem, was halt uns eben die Diätindustrie auch mitgibt. Und ich glaube, dass das ja genau dann eben so, wo wir vorher schon gesagt haben, so in unter Anführungszeichen meinem Thema dann mit den Wechseljahren, ja genau wieder ein großes Thema wird, gerade so dieses Körperthema, sage ich jetzt mal. Eben, dass man vielleicht das Gefühl hat, okay, mein Körper ist jetzt erst recht das Problem, weil der macht vielleicht Dinge, die er nicht machen soll. Und da kommt ja eben aufgrund der Hormonumstellungen ja zu unzähligen Veränderungen. Und das kann sich ja ganz stark aufs Essverhalten auswirken. Wie siehst du das, wie sich da diese Hormonumstellungen auswirken können?
Ich weiß jetzt gerade gar nicht, auf was ich zuerst eingehen soll. Da war jetzt auch so viel drin in der Frage, weil es einfach so ein komplexes Thema ist. Ich glaube, dass die Wechseljahre oder die Prämenopause, wenn es dann losgeht, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, die Wechseljahre an sich ist ja eigentlich nur ein Tag und alles andere ist ja alles, was davor und danach passiert, sozusagen der Weg dahin.
Genau, also diese Menopause, die wir als
Genau.
Menopause bezeichnen, ist grundsätzlich eben nur ein Tag, wenn es eben, also die letzte Blutung sozusagen. Aber diese eben, was wir als Wechseljahre bezeichnen, ist eben diese Prä- und Perimenopause. Und das kann halt dann beginnt oft schon viel früher als gedacht und kann sie
Genau.
eben über ja einige Jahre ziehen. Ja.
Genau. Was halt da passiert ist, der Körper verändert sich, weil sich die Hormone verändern und das zieht ganz, ganz viele Dinge nach sich. Ich glaube, dass es so ein Punkt ist, wo sozusagen nochmal vielleicht alte Unsicherheiten auch hochkommen und auch so vielleicht neue Unsicherheiten hochkommen. Also wir haben einen Rückgang von Östrogen und Progesteron, also dann langfristig. In der Prämenopause ist das ja eher so eine Achterbahn hoch und runter. Und was wir halt sehen, rein körperlich, ist, dass sich die Fettverteilung verändert. Also, dass wenn man vorher, also ne, ich mag das nicht so gern, dass ich jetzt Menschen in so Körpertypen oder Körperschema Presse und es kann individuell sehr, sehr unterschiedlich sein. Was man so statistisch, sag ich mal, in der Gesamtheit sieht, ist, dass halt die Fettverteilung eher so von den Hüften, vom Po hochgeht zum Bauch. Das heißt, es muss nicht unbedingt jemand zugenommen haben auf der Waage, aber wir sehen einfach, der Körper verändert sich, die Kleidung passt vielleicht nicht mehr so gut oder ne, der Knopf zwickt oder das, was uns lange gestanden hat, ja, wo wir eigentlich was so für uns so sichere Kleidungswahl war, ja, wo wir uns zum Beispiel so wohlgefühlt haben, das passt irgendwie auf einmal nicht mehr. Und das macht natürlich ganz, ganz viele Unsicherheiten. Und dann haben wir ja noch, dass wir im Alter Muskelmasse verlieren. Das ist auch was ganz Normales. Das machen also alle Menschen, ja, nicht nur Frauen, weil wir haben ja sozusagen unsere reproduktive Phase, ja, wo wir uns fortpflanzen können, hinter uns. Und wenn wir jetzt halt noch sozusagen die ganzen Proteine unseren Mitmenschen wegessen würden, weil na, unser Nervensystem hockt ja immer noch in der Höhle von vor 10.000 Jahren, hätten wir da ja riesen Konkurrenzkampf. Das heißt, ach, na, wir müssen uns nicht mehr fortpflanzen. Die Muskeln, die können jetzt gehen. Wir können auch na, locker mit 45 sterben, ist ja egal. Wir haben ja sozusagen unseren Dienst getan. Und diese beiden Sachen, also ich sage das natürlich so überspitzt, ja, sehr unwissenschaftlich. Aber diese beiden Sachen, dass halt sich die Fettverteilung ändert und dass die Muskeln weniger werden und dass wir halt sehr viel mehr Anstrengung reingeben müssen, um halt beispielsweise Muskeln zu erhalten, wenn wir das möchten. Das ist schon mal so eine große Sache, dass der Körper sich verändert und wir dann halt psychologisch ganz viele Dinge haben, die da abgehen. Plus, was dann vielleicht noch dazu kommt, ist ja, wie also wie in unserer Gesellschaft über Frauen allgemein gesprochen wird, ja, wie das Frauenbild ist, dass Frauen sozusagen oder ihr Wert, ich möchte nicht nur von Frauen reden, vielleicht von weiblich gelesenen Personen, ihr Wert danach gemessen wird, ja, dass sie halt Kinder haben und ne, eine gute Hausfrau, eine gute Ehefrau vielleicht sind. Also diese ganzen Rollenklischees. Und jetzt haben sie ja auch hier den Dienst getan. Ja, die Kinder sind vielleicht dann in einer Phase, wo sie die Eltern nicht mehr so brauchen. Die sind jetzt vielleicht in der Pubertät oder schon darüber hinaus. Es gibt dann dieses Empty-Nest-Syndrom, das ja dann viele erleben, ja, sich vielleicht auch wieder neu erfinden müssen oder dürfen. Also wir haben diese ganzen psychologischen Komponenten, die ja an sich schon extrem krass sind. Und um jetzt endlich auf deine Frage zurückzukommen, im Stoffwechsel passiert natürlich auch ganz viel, weil Östrogen und Progesteron beispielsweise den Energiestoffwechsel beeinflussen, die Insulinempfindlichkeit beeinflussen, die Wirkung von Leptin und Ghrelin beeinflussen. Also Leptin ist das Sättigungshormon, Ghrelin ist das Hungerhormon. Und es ist ja oft so, dass das Progesteron zuerst sinkt und na, auch hier wieder individuell kann das natürlich ganz unterschiedlich sein und auch jede Person erlebt diese Beschwerden auch möglicherweise anders. Aber oft ist es so, dass zuerst das Progesteron sinkt und das beeinflusst dann beispielsweise den Schlaf. Also viele merken dann, sie wachen auf einmal nachts auf, sie schlafen nicht mehr durch, sie schrecken so hoch. Die Stimmung, also Progesteron beeinflusst die Stimmung, Progesteron beeinflusst die Stressreaktion. Wir wissen dann, wenn wir nicht mehr gut schlafen zum Beispiel, ne, dann geraten auch wieder die Hunger- und Sättigungshormone aus dem Gleichgewicht. Wenn wir zu wenig schlafen oder schlecht schlafen, haben wir am nächsten Tag eher Heißhunger auf so energiedichte Lebensmittel, auf Fast Food. Das heißt, dass wir das dann vielleicht vermehrt essen, was dann wieder Schuldgefühle mit sich bringen kann. Ne? Also auch hier immer das Körperliche und das Psychologische ist so verknüpft. Deshalb habe ich sozusagen diesen langen Exkurs gemacht, bevor ich deine Frage beantworte, weil es einfach so wichtig ist. Und wenn wir dann sozusagen in der Prämenopause weiter voranschreiten, dann fällt auch irgendwann das Östrogen deutlich ab und auch das wirkt sich dann wieder auf den Stoffwechsel auf die Temperaturregulation, auf die Haut, auf die Schleimhäute, auf den Fettstoffwechsel, auf den Zuckerstoffwechsel. Und was es auch macht, ist, wir sollen auch im Alter mit weniger auskommen. Ja, das ist auch so was. Wir sollen nicht mehr diese ganzen Muskeln sozusagen haben, die ja gefüttert werden müssen, wo wir sozusagen viel Aufwand betreiben müssen, um die zu erhalten. Und durch diese ganzen Dinge, die halt im Stoffwechsel passieren, wird der Körper auch oft so ein bisschen energieeffizienter. Und das merken dann auch viele Frauen, dass sie eigentlich nichts verändern, na, eventuell ein bisschen schlechter schlafen, was aber sofort bedeutet im Stoffwechsel, oh, die ganzen Stresshormone gehen hoch. Das wirkt sich auf die Insulinempfindlichkeit aus, beziehungsweise auf die Insulinausschüttung. Der Körper kommt in eine Lage, wo er sehr viel leichter auch Fett speichert. Dann haben wir diese Umverteilung und Körper verändern sich einfach. Und das Problem ist aber, dadurch, dass wir halt in der Gesellschaft leben, in der wir leben und diese ganzen Stoffwechselreaktionen mit dieser psychologischen Komponente zusammenkommen, erleben viele Menschen dann so eine Art Dringlichkeit. Ja, ich muss jetzt so diese Dinge angehen. Ja, es ist jetzt wirklich so dieses 5 vor 12. Und dann haben wir das auch, dass die Hormone sich direkt auf das Gehirn auswirken, zum Beispiel auf das Belohnungssystem. Und dann, ne, weil ja wieder alles zusammenkommt, ich habe vielleicht ein größeres Bedürfnis nach Trost oder nach Sicherheit oder vielleicht empfinde ich auch so einen neuen Genuss beim Essen. Ja, vielleicht habe ich jetzt auch endlich wieder die Zeit, mehr zu kochen oder Dinge auszuprobieren, ne, weil es einfach eine andere Lebensphase ist. Vielleicht kann ich wieder mehr sozusagen an mich selbst auch denken. Das haben ja auch viele, viele Frauen oder weiblich gelesene Personen, dass sie so in dieser Zeit vor der Prämenopause, so in ihren 30ern, sich eigentlich um alle anderen kümmern, nur nicht um sich selbst. Und Also und dann halt mehr zu kochen, vielleicht leckerer zu kochen, ja. Wir haben mehr dieses Genuss- und Belohnungssystem im Gehirn aktiviert und viele merken dann auch gar nicht, dass so dieser Grundstresslevel leicht ansteigt, ne? Schlechterer Schlaf oder auch manche erleben hier Hitzewallungen zum Beispiel. Das ist ja auch total stressig, ne? Und auch dieses, oh, was, wenn ich jetzt so einen Hitzeflash habe, wenn ich irgendwo bin? Was, wenn ich jetzt so schwitze, dass ich danach meine Kleider ausfringen muss? Also, das setzt uns alles sehr unter Stress und Stress, das wissen wir auch, da kann wiederum Hunger und Essimpulse beeinflussen, weil wenn du dir mal überlegst, wenn du gestresst bist, ne, wie viele, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vernünftige Essentscheidungen trifft man denn da noch? Ja, nicht so viele, ne? Und das kommt halt im Prinzip alles zusammen. Und kurz gesagt ist, dass der Körper sich auf so eine neue hormonelle Basis einstellt, aber auch, ich habe immer so ein Gefühl mit so viel Trial and Error. Also da geht ganz viel Achterbahn im Körper vor sich und das kann sich halt erstmal total fremd und herausfordernd anfühlen. Und diese Anpassungen, das ist aber nicht irgendwie schlecht und das sind keine Fehler und kein Versagen, sondern das ist, ja, das ist ganz natürlich. Nur wir empfinden das halt nicht so, weil ne, wir wirklich vermittelt bekommen in unserer männerdominierten Welt, ne, wo auch sehr, sehr wenig Forschung zum Beispiel im Bereich Menopause ja bisher auch passiert ist. Ja, wenn ich mir überlege, wenn Männer in die Menopause kommen würden, da hätte man ganz viel Forschung wahrscheinlich schon dazu, aber haben wir nicht, ne? Und das wird ja schon als was Schlechtes angesehen, so als ne, dieses nicht natürlicher Teil des Älterwerdens. Und ich habe das letzte auf, ich glaub, Instagram gesehen, das fand ich so spannend. Es gibt ja ganz, ganz wenige Arten im Tierreich, und da zähle ich jetzt mal den Menschen dazu, die überhaupt in die Menopause kommen. Und wenn wir dann noch überlegen, dass die Frauen in der Menopause ja signifikant länger leben als Männer, bedeutet das doch, dass wir irgendwas zu geben haben, was uns unfassbar wertvoll macht. Ne?
Boah, das ist schön, ja.
Also ich finde diesen Gedanken so toll und dann zu sagen, das ist was Schlechtes und das abzuwerten, wo ich mir denke, nee, das ist eigentlich so der Eintritt in so eine neue Lebensphase, ja, wo wir ganz, ganz viel zu geben nochmal haben. Also nicht, dass wir es vorher nicht gemacht hätten, aber so ganz viel Neues nochmal. Und ne, die Forschung ist sich da schon ziemlich einig, dass es halt gerade also bei Tieren, die halt in so sehr, sehr komplex organisierten sozialen Gruppen zusammenleben, da gibt es eine Menopause. Und ne, die Forschung ist sich da ziemlich einig, dass halt die Weibchen, diese, ich sag jetzt mal, alten Weibchen, ne, Weisheit weitergeben, die das Überleben der Gruppe sichern. Und diese Weisheit muss sozusagen erhalten werden, indem ein Faktor, der ja potenziell unfassbar lebensbedrohlich ist, wie ne, Kinder zu kriegen, ausgeschaltet wird. Und diesen Gedanken, den finde ich so spannend, den finde ich so toll. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir auf diesen Lebensabschnitt in so einer Wertschätzung gucken und dann halt zu so sagen, ah, okay, der Körper passt sich an, der Körper muss jetzt auch irgendwie erstmal dieses neue Gleichgewicht finden und was da passiert, ist ganz normal und jetzt gucke ich, wie ich mich bestmöglich unterstützen kann, um die Beschwerden halt, ja, nicht meine Lebensqualität sehr stark beeinflussen zu lassen.
Wow.
Hör mal an der Stelle auf, oder? Ich glaube, ich kann nicht mehr sagen.
Ja, das war jetzt, du hast jetzt einen wirklich guten Bogen gespannt, jetzt vom eben Hormonumstellung zu Essverhalten zu eigentlich diesem großen gesellschaftspolitischen Problem oder Thema, das halt die Wechseljahre auch mit sich bringen, dass wir eben nicht genug Forschung haben. Und eben auch wie Frauen, weiblich gelesene Personen angesehen werden, weil das ja auch etwas eben mit Altwerden zu tun hat. Und ich glaube, da spannt sich ja wieder der Bogen eben zu, ich sage jetzt mal, Diätmentalität oder warum wir auch oftmals eben so diesen Wunsch haben, unseren Körper zu verändern. Und ich denke, dass das ja, oder merke es ja auch in der Praxis, dass das ja dann oft gerade in den Wechseljahren nochmal kommt, wie du angesprochen hast, dass sich der Körper verändert, die Fettverteilung etc. Und das ist ja dann auch wieder, glaube ich, so ein großer Auslöser. Okay, ich muss meinen Körper jetzt verändern. Ja? Also eben, mein Körper ist wieder das Problem, wenn ich auf das zurückkomme, was du ganz am Anfang gesagt hast. Und ich denke, dass es ja da genau wichtig ist, eben in dieser Phase dann nochmal möglicherweise mit so einer Diätgeschichte auseinanderzusetzen oder eben auch endlich sich damit auseinanderzusetzen, was eben die Diätmentalität so macht oder mit sich bringt oder was das überhaupt ist. Und warum glaubst du, ist es da so wichtig, eben sich mit dieser Diätmentalität zum Beispiel zu beschäftigen in dieser Phase?
Was viele falsch verstehen, ist, dass Diätmentalität ja nicht einfach bedeutet, eine Diät zu halten oder halt schlank sein zu wollen, sondern dass da noch so viel mehr dahinter steckt. Also der Begriff Diätmentalität, der bezeichnet ein Glaubenssystem, in dem der schlanke Körper als Maßstab für Gesundheit, für Erfolg, für Willensstärke, für persönlichen Wert gilt. Und ob wir das wollen oder nicht, ob das bewusst oder unbewusst passiert, bedeutet das, dass wenn wir in diesem Glaubenssystem vielleicht auch gefangen sind, unbewusst gefangen sind, dass unser Essen, unsere Bewegung, unser Körperbild, unsere Körperabwertung vielleicht auch ständig von so einer Art Kontrolle und Schuld und auch einem Optimierungsdruck geprägt ist. Und wenn wir uns dann bewusst machen, dass die Wechseljahre so eine Art biologischer Wendepunkt ist, also eine Zeit, in der vielleicht auch viele Strategien, ne, wie diese Kontrolle, wie Diäten, wie dieses ständige sich zusammenreißen, vielleicht einfach nicht mehr funktionieren und der Körper sich verändert, egal wie sehr wir uns auf Deutsch gesagt jetzt den Popo aufreißen oder nicht, dann kann es natürlich sein, dass wir da unsere Bemühungen noch weiter intensivieren und dann eventuell auch wieder da reinrutschen, gegen unseren Körper zu kämpfen. Oder wir können das halt auch als Chance sehen, als Möglichkeit, mal diese alten Glaubenssätze zu hinterfragen, als ja, Möglichkeit, mich mal zu fragen, was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich endlich jetzt Frieden mit meinem Körper schließen? Weil das ist ja auch sowas, ne? Mit Anfang 20, da willst du noch, ich sage es mal, um jeden Preis dazugehören. Und ich habe so das Gefühl, jedes Lebensjahrzehnt ist es mir ein bisschen egaler, was dann auch andere über mich denken. Das bringt, glaube ich, auch irgendwie so die Weisheit des Alters vielleicht mit sich. Ne? Da bin ich wieder bei den Orcas und bei den Schimpansen, die ja auch eine Menopause haben. Und dann halt zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal wirklich darauf, was denn da los ist. Und vielleicht möchte ich auch dann einen nachhaltigeren Umgang und einen selbstfürsorglicheren Umgang mit mir selbst, mit meiner Ernährung, mit meinem Körper entwickeln, vielleicht auch mit Bewegungsverhalten und das alles jenseits von Disziplin und Schuld. Und es geht ja auch gar nicht meistens oder eigentlich fast immer gar nicht um den Körper selbst, sondern es stecken irgendwelche tiefer liegenden Bedürfnisse dahinter. Ne? Vielleicht Akzeptanz oder jetzt gerade in der Menopause das Gefühl, vielleicht nicht mehr begehrenswert zu sein. Ne? Vielleicht
Absolut.
ist der Körper nicht, also nicht mehr das, was man gerne zeigt. Oder vielleicht hat man Angst, ne? Weil ich meine, ich bin jetzt 43, ich sehe schon die Spuren des Alters, logischerweise. Und ich bin da dankbar darüber. Also ich habe schon Menschen verloren, ne, die halt nicht lange auf der Welt bleiben durften. Und ich glaube, dass es ein unglaubliches Geschenk ist, wenn ich mit 90 auf irgendeiner Parkbank total runzlig sitze, ja. Und so dieses Geschenk dann vielleicht auch zu haben, in Würde zu altern. Aber wir haben halt einfach diesen Selbstoptimierungsdruck. Es kostet einfach Kraft zu sagen, oh, da ist eine Falte. Und ja, ich nehme die jetzt an. Und ich sehe die als, ne, Geschenk des Lebens und nicht, dass mir jetzt mein Körper irgendwas Böses will und dass ich nicht mehr so schön bin, vielleicht, ne, wie früher. Das kostet ja alles unheimlich Kraft. Und da ist halt diese viele Unsicherheit, auch hauptsächlich aufgrund unserer gesellschaftlichen Vorstellungen. Und natürlich kann jede Person damit umgehen, wie sie möchte. Und meine Einladung oder mein Impuls ist vielleicht, sich mal, ja, diese Fragen dahinter anzugucken. Ne, warum glaube ich denn, dass ich schlank sein muss? Oder welche Strukturen oder welche Ideale beeinflussen mich? Ist es wirklich was ich möchte? Oder wurde das sozusagen auf mich draufgelegt? Und ich hab halt versucht, das zu bedienen und bin halt dem gefolgt. Und wenn wir das machen, also ich kann auch davor nur warnen, ja, wir landen sehr schnell bei Themen wie Patriarchat, also die gesellschaftliche Dominanz der Männer, bei Themen wie Misogynie, Abwertung oder Hass auf Frauen. Und wir landen auch ganz, ganz schnell wieder beim Thema Feminismus, also den Einsatz für gleiche Rechte aller Geschlechter. Und ne, Feminismus ist auch kein Frauenthema oder so. Und sich halt mit dem auseinanderzusetzen und vielleicht dann da auch eine Wut und eine Trauer oder eine Enttäuschung zu empfinden, dass wir halt vielleicht auch in unserem Leben Prioritäten gesetzt haben, weil wir es nicht anders wussten. Also ich musste mit dieser Wut und dieser Trauer auch erstmal umgehen, weil wenn ich jetzt so halt auf meine Teenagerjahre zurückblicke, ich hätte mir sehr gewünscht, dass mir jemand mal sagt, du bist okay, wie du bist. Dein Körper genauso, wie er ist. Du bist okay. Du musst nicht in irgendeine Schablone dich versuchen reinzuhungern, um geliebt zu werden. Und na, der Körper ist nicht das Problem, sondern wie du deinen Körper bewertest. Und es ist nicht die Waage, sondern halt eher der Selbstwert, der da mal angeguckt werden darf. Und wie gesagt, man kann eben die Wechseljahre als so eine Phase nehmen, um sich mal mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, weil wir werden auf jeden Fall älter werden. Und ja, es gibt sehr viele Eingriffe und Prozeduren, die versuchen, das Älterwerden aufzuhalten. Ne? Und also es ist nicht so, als wäre ich komplett frei davon. Ich habe zum Beispiel auch Strähnchen, ich habe gefärbte Haare. Mir macht es auch zu schaffen, dass ich immer grauer werde. Ne? Das ist auch was ich sozusagen lernen darf, anzunehmen. Und diese Übergangsphase, das ist irgendwie, finde ich, immer so das Schwierigste, ne? Also bei mir jetzt ging zum Beispiel das mit den grauen Haaren, das ging irgendwie so hier hinten los. Ich habe hier hinten so einen Wirbel und das ging hier so von da hinten aus und das geht immer weiter so nach vorne, ja? Also manche, die haben halt vielleicht, dass sie so komplett grau meliert sind oder dass irgendwie so vorne, das finde ich immer so schön, wenn so am Pony irgendwie so die erste graue Strähne da kommt. Und bei mir ist es irgendwie so ganz seltsam und ich bin so zwischendrin, ja, also es ist irgendwie auch nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr so richtig an für mich, mir halt meine Haare komplett blond zu färben, aber es wird sich auch noch nicht irgendwie richtig in Anführungszeichen anfühlen, jetzt schon komplett grau zu sein, wobei meine Mutter schon mit 32 zum Beispiel komplett grau war, also vor 10 Jahren. Und das sind so komische Dinge und so spannende Gedanken, die man auf einmal hat, wenn halt sich der Körper verändert und man in so einem Übergangszustand ist.
Ich
Ja.
glaube, das ist ja, das hast du jetzt eben auch mit diesem Übergangszustand oder eben, dass sich der Körper verändert. Und eben, was du jetzt auch zum Beispiel mit den grauen Haaren gesagt hast oder so, dass wir eben alt werden, also älter werden, aber wir glauben ja dann immer, dass, also eben, wir müssen sozusagen schön alt werden. Ich
Ja.
glaube, und mit schön vermit oder verbinden wir dann oder kriegen wir ja so mit, dass wenn wir schön alt werden sollen oder eben, wir sollen nicht älter ausschauen, dann muss das auch schlank sein. Und schlank, also heißt ja nicht gesund. Das ist ja etwas, was wir so mitbekommen haben. Wenn wir schlank sind, sind wir automatisch gesund. Dann sind wir, so wie du es vorher schon angesprochen hast, begehrenswert. Eben dann haben wir keine Falten, keine grauen Haare etc. Ja? Und ich glaube, das ist ja etwas, was eben die Wechseljahre dann auch eben dazu einladen oder so wie du gesagt hast, den Impuls zu geben, sich mal damit auseinanderzusetzen. Und das heißt ja nicht, dass ich mit allem d'accord gehen muss, so wie du jetzt gesagt hast, okay, ich bin noch nicht bereit, mir mit diesen, also mit den grauen Haaren wirklich hundertprozentig sozusagen abzufinden. Und das ist ja vollkommen okay. Die Frage ist nur immer, glaube ich, eben, wie behandle ich meinen Körper? Und eben, so wie du vorher gesagt hast, ist es nicht Zeit, um mal vielleicht zu schauen, okay, könnte da netter, fürsorglicher mit mir umgehen? Ja? Und wo ist vielleicht die Grenze zu, eben, es reicht jetzt hinsichtlich Diäten, hinsichtlich meinen Körper irgendwie, ja, restriktiv irgendwie nur mit Energie zu versorgen oder mit, weiß ich nicht, übermäßigem Sport und, zu quälen, unter Anführungszeichen.
Ja.
Und eben, da geht ja ganz groß dieses Thema Körperakzeptanz rein, aber eben auch so dieses eben Gewicht und Gesundheit. Und da würde ich ja gerne nur drauf kommen, dass du ja, du hast am Anfang gesagt, du bist Autorin und du hast
Ja.
ja mittlerweile zwei Bücher geschrieben. Und das erste Buch hast du ja gemeinsam mit der Petra Schleifer geschrieben, mit dem Titel Gesundheit kennt kein Gewicht. Ein ganz tolles Buch. Und was ist denn so, oder was war so dieses Anliegen dahinter, mit dem Buch auch, ich sag jetzt mal, zu bezwecken?
Ja, du hast es gerade selber angesprochen. Wir benutzen ja häufig gesund eigentlich als Codewort für schlank. Ne? Also, dass wir halt darüber reden, über Körperakzeptanz und Wohlfühlgewicht, das ist so ein, oh, also das ist so ein Term, den mag ich gar nicht, ja. Weil halt da schwingt so viel mit. Na ja, du darfst dich mit deinem Gewicht wohlfühlen, aber das Gewicht soll auch in einem bestimmten Rahmen bleiben, weil, ne, ab dann wird's ungesund und Diäten funktionieren nicht und, ne, wir sollten alle aufhören, die zu machen. Aber wenn du diese eine Schallgrenze überschritten hast, also dann ist es besser, Diäten zu machen und die ganzen Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen und, ja, also das ist halt was, was wir gesehen haben und dann beschlossen haben, wir wollen dieses Buch schreiben, um zu zeigen, Gesundheit ist vielschichtig und nicht an eine bestimmte Körperform oder an ein bestimmtes Gewicht gebunden. Und wenn wir immer nur die Zahl auf der Waage anschauen, dann verpassen wir auch wirklich ganz viele Chancen und Möglichkeiten, Menschen darin zu unterstützen, wirklich gesundheitsfördernd zu leben und ihr Wohlbefinden zu steigern. Und unser Ziel mit dem Buch oder unser Anliegen, hast du es ja gerade formuliert, mit dem Buch war es, Menschen von dieser engen, belastenden Fixierung auf das Gewicht zu befreien oder vielleicht halt unseren kleinen Teil in Richtung diese Freiheit beizutragen und stattdessen wirklich ganz individuelle Wege aufzuzeigen und sie dabei zu unterstützen, wie sie ihre Gesundheit selbstbestimmt, ne, unabhängig von ihrem Gewicht und mit Freude gestalten können. Also das erste Buch, das war eher so dieser, ich sage jetzt mal, etwas aktivistischerere Versuch, da mal aufzuräumen mit diesen Vorurteilen und mit diesen Verknüpfungen. Und wenn mich jemand fragt, was ich mit meiner Arbeit bezweck, dann sage ich immer zwei Sachen. Zum einen, ich möchte gerne diese Verknüpfung, diese sehr enge Verknüpfung, die wir alle im Kopf haben, von Gewicht und Gesundheit lösen. Und zum zweiten, ich möchte diesen Kreislauf durchbrechen für meine Kinder, dass sie halt ihren Wert nicht an ihrem Aussehen festmachen. Und ich hoffe sehr, dass unser erstes Buch da so einen kleinen Beitrag halt leisten kann. Und uns war das auch wichtig, dass wir halt sagen, wir wollen da ganz viele praktische Übungen zum Beispiel reinbringen. Also jedes kleine Kapitel sozusagen, wir haben das in so Wissenshäppchen geschrieben, das wollte ich unbedingt, dass wir das in drei Teile teilen und dann nochmal die Teile in drei Teile und dann nochmal drei Kapitel. Ich weiß auch nicht, was das war. Auf jeden Fall haben wir 27 kleine Kapitel und hinter jedem Kapitel ist sozusagen eine Übung, eine Reflexion oder eine Meditation oder also irgendwas Praktisches, irgendein Impuls, ach, das ist das Wort, das mir gerade gefehlt hat, ein Impuls, um in die Umsetzung zu kommen. um sich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und ich sage immer, ich habe hier nicht die Weisheit mit Löffel gefressen. Ja, ich bin nicht die, die sich hinstellt und sagt, so, jetzt zeige ich euch mal allen, wie das geht. Ne? Weil ich habe hier auch meine eigenen Herausforderungen natürlich immer noch, sondern das ist mehr so dieses, bist du mal neugierig, die Welt aus meinen Augen zu betrachten, mit dem, was ich jetzt in den letzten Jahren alles gelernt habe. Und ich kann sehr verstehen, an welchem Punkt du gerade bist, weil ich war da auch. Und mein Körper durch halt meine Erkrankungen hat mich ziemlich brutal dazu gezwungen, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Und ich kann dir das ermöglichen, die auch mal einzunehmen, ohne dass es so weh tut, wie vielleicht bei mir. Und das ist so dieses Buch. Und es war eigentlich, also wir haben zu der Zeit auch sehr eng zusammengearbeitet und uns sehr eng ausgetauscht. Ich habe Petra irgendwann gefunden beim Zahnarzt, als ich irgendeinen Podcast von ihr angehört habe, weil ich habe so Angst beim Zahnarzt und musste mich ablenken. Und danach habe ich hier so eine ganz, ja, ich glaube, ein bisschen verwirrte E-Mail geschrieben mit: Du bist ich bin du, ich kann mich in allem so wiederentdecken. Willst du meine Freundin sein? Kreuz hier einmal ja oder nein an. Also, wenn ich da dran denke, also es war so witzig, ich habe mich halt bei ihr gemeldet und wir waren uns sofort sympathisch und so ist diese Freundschaft entstanden und wir waren da aber beide noch sehr auch in der Diätmentalität zu dem Zeitpunkt, wobei wir beide schon auch längst so, ich sag's mal, intellektuell verstanden hatten, ja, dass Wissen nicht gleich Verhalten ist. Also wir waren beide sehr in dieser ernährungspsychologischen Welt auch unterwegs, aber haben sozusagen immer noch versucht, schlank zu sein. Und dann war das so spannend, dass wir unabhängig voneinander irgendwie diesen Weg zum intuitiven Essen, zu mehr Körperakzeptanz, zu Health at Every Size eingeschlagen sind und uns dann da auch sozusagen wieder gefunden haben. Wir hatten so ein bisschen, also ein bisschen weniger Kontakt und dann hatten wir uns wieder gefunden und dann war das wirklich so dieses, hey, wir müssen ein Buch drüber schreiben. Es gibt da so viele Sachen halt im englischsprachigen Raum, aber in Deutschland nicht. Komm, wir machen da was. Und ich habe halt so das Wissenschaftliche reingegeben und Petra hat viel dieses ernährungspsychologische oder überhaupt psychologische reingegeben. Und so ist dieses Buch entstanden.
Ja, so toll. Und ich finde das nämlich also so wichtig, eben, wo du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, dass du eben diesen sozusagen wissenschaftlichen Teil reingebracht hast, weil ja, es basiert so auf euren Erfahrungen in dem Sinn, aber eben es ist nicht dieses, wir haben es erlebt und deshalb wissen wir jetzt, wie es geht, sondern es ist halt wirklich auch mit entsprechenden Studien, mit entsprechenden wissenschaftlichen, evidenzbasierten Wissen dahinter oder eben Daten und Fakten in dem Sinn dahinter oder die liegen dahinter, dass man wirklich immer sagen kann, okay, einerseits ja, das ist eure Erfahrung, aber eben es ist halt auch wissenschaftlich belegt. Und eben lässt sie zeigen durch die verschiedensten Studien, dass eben was nicht, schlank sein nicht gleich gesund ist. Ja. Und so weiter. Also eben da wirklich. Und ich finde, eben so wie du auch gesagt hast, das wollte ich nämlich noch unbedingt anbringen, aber das hast du dann eh gemacht, dass ihr halt auch diese praktischen Inputs da reingegeben habt. Ja, dass da wirklich eben, dass ihr, und das ist dann ein Buch, das ihr. Okay, von, ich weiß nicht, in drei Tagen lese und sage so, danke, fertig. Ja, das kann ich mit den Fakten machen in dem Sinn, aber im Prinzip ist es ja so, glaube ich, oder so habe ich verstanden, ich nehme das immer wieder mal her, ich arbeite es sozusagen, also arbeite es durch, aber ich nehme es immer wieder mal her und widme mich diesen Themen. Und ich glaube, was da wichtig ist, also egal, ob das jetzt eben intuitives Essen ist, ob das eben Körperakzeptanz ist, ob das die Wechseljahre sind. Ich glaube, man darf sich da immer wieder auch Zeit geben, sich einem Thema zu widmen. Und es ist ja vollkommen okay, wenn ich mal sage, ich habe jetzt aber gerade nicht die Energie oder die Lust oder ja, mag einfach gerade gar nicht, dass ich mir eben irgendein Thema genau widme. Ja, sondern dass ich sage, na, im Moment, so wie du das vorher eh gesagt hast, möchte ich jetzt gerade irgendwie was nicht wütend sein oder frustriert oder ja, brauche irgendwie sozusagen eher den Trost. Und dann kommt aber wieder der Moment, wo man sagt, eben, dann nimmt man möglicherweise das Buch wieder her oder widmet man sich dann wieder einem Thema.
Also sowas gedacht, das ist schön. Es freut mich sehr, wenn du das so machst. Genau. Sowas gedacht. Man kann es natürlich auch in einem Rutsch lesen. Aber, ne, wie gesagt, Wissen ist nicht Verhalten. Also es reicht nicht, wenn wir es intellektuell verstehen, sondern wir dürfen auch das üben. Und ne, ist noch keine Meisterin vom Himmel gefallen. Das war schon immer so. Und das Schöne, das ist ja das Schöne beim intuitiven Essen. Es gibt ja kein Versagen an
Genau,
sich,
ja.
sondern das hat Evelyn Tribuli mal gesagt, dass jede Mahlzeit nur eine weitere Gelegenheit ist, was über dich und deinen Körper zu erfahren. Und ich finde das so schön.
Naja, das ist echt schön, ja. Liebe Anthony, ich möchte
Ja.
noch unbedingt auf dein aktuelles Buch kommen.
Ja.
Das, ja, wir zwei strahlen gerade. Das ein großartiges Buch ist. Magst du da kurz was erzählen? Es geht ja eben darum, wie man eben intuitives Essen auch mit einer, du hast das eh vorher auch schon erwähnt, mit einer möglichen Erkrankung ja, umsetzen kann. Weil das ist ja oft dann so die Sache, das höre ich auch immer wieder in der Praxis, so ja, es ist ja alles schön und gut, aber ich habe, weiß ich nicht, die und die Allergie oder eben die und die Erkrankung. Ich nehme jetzt einfach als Beispiel einmal möglicherweise Diabetes mellitus und ja, dann geht das ja nicht, dass ich auf, ich sage jetzt mal so, wie es oft betitelt wird, auf meine Hunger- und Sättigungssignale achte, weil ich muss ja an, weiß ich nicht, das und das denken oder auf das Acht geben. Und genau, also erzähl uns gerne mal so grundsätzlich, worum es da geht. Und vielleicht noch, ich würde da gerne noch eben kurz auf dieses Thema Blutzucker- und Insulinresistenz
Ja.
kommen, weil das ja ein großes Thema in den Wechseljahren ist und viele ja glauben, sie brauchen alle einen Blutglukosesensor und müssen ihren Blutzucker tracken.
Nee, absolut nicht. Ich sage auch gleich, warum. Also für die meisten Menschen bringt ein Sensor, also für die meisten gesunden Menschen bringt ein Sensor im Alltag keinen echten Nutzen. Und ja, bei einem konkreten, ich sage jetzt mal, medizinischen Bedarf, zum Beispiel, du hast, ne, das Beispiel Diabetes Typ 2 genannt, kann ein Sensor sinnvoll sein, aber auch wieder ja, innerhalb gewisser Rahmenbedingungen. Ja, weil ich habe zum Beispiel viele KlientInnen, die würde das unfassbar aktivieren. Ne, ihren Blutzucker so lückenlos, sage ich jetzt mal, zu protokollieren. Und das kann dann auch ganz schnell in sehr ungesunde Verhaltensweisen führen. Und dann brauchst du ja auch jemanden, wer das wirklich gut interpretieren kann, was dir diese Kurven sagen. Und ich kann das total verstehen. Ja, ich kann das total verstehen. Wir wünschen uns alle so diese einfache Lösung. Ernährung, Körperakzeptanz, das alles sind so komplexe Themen und das kann so schnell, so unfassbar überfordernd sein. Auch für mich zum Beispiel, ja. Und ich habe schon so viel in dem Thema gearbeitet. Ich mag es mir manchmal gar nicht vorstellen, ne, wie das für jemand ist, wer halt jetzt nicht Ernährungswissenschaft studiert hat und neu in dem Thema ist. Also das ist ja die Überforderung schlechthin einfach. Und deshalb sehnen wir uns so nach einfachen Lösungen. Und gerade, ne, ist halt Blutzucker als in Anführungszeichen einfache Lösung total in. Da gehe ich zum Beispiel auch also in meinem Buch drauf ein, auf diese Ernährungshacks, ne, die man dann da so mit dem Blutzucker verbinden. Und ja, das kann für Menschen sinnvoll sein oder interessant zu sein, da an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen. Ne, das ist ja auch was ich zum Beispiel empfehle, ne, Mahlzeiten so zu gestalten, dass wir zum Beispiel Kohlenhydrate mit Fett, Protein und Ballaststoffen kombinieren, um diesen starken Blutzuckeranstieg abzuflachen. Aber es ist viel wichtiger, also die ganzen Grundlagen zu verstehen. Also wie man zum Beispiel diese Mahlzeiten gestalten kann, damit sie gut sättigen, damit sie Energie geben. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, unser Blutzucker muss ja schwanken, weil die Schwankung bedeutet
Ja.
ja, ne? Die Schwankung bedeutet ja, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Energie, also Glukose, in die Zelle zu bringen. Und nicht nur Glukose, sondern zum Beispiel auch Protein. Also Zuckerstoffwechsel ist ja auch ganz, ganz eng verknüpft mit dem Fettstoffwechsel, mit dem Proteinstoffwechsel. Und wenn ich halt mich die ganze Zeit darauf konzentriere, dass mein Blutzucker möglichst gar nicht schwankt, ja, kann ich auch unfassbar viel Protein essen. Da habe ich dann, also ich nenne es jetzt mal beim Namen, ja, einfach nur einen stinkenden Stuhlgang, weil das alles wieder unverdaut wieder ausgeschieden wird, weil ich diese Blutzuckerschwankung brauche, beziehungsweise nicht unverdaut, aber das kommt dann teilweise unverdaut im Dickdarm an, beziehungsweise kommen dann die Aminosäuren halt im Dickdarm an und das zersetzen dann die Bakterien, die natürlicherweise im Dickdarm vorhanden sind und dann stinkt es, ja, wie Oll. Und dann kann ich total viel Protein essen. Wenn meine Blutzuckerkurve die ganze Zeit total flach ist, dann gebe ich meinem Körper keine Möglichkeit, das Protein auch in die Zellen zu bringen, zusammen mit der Energie. Ja, und dann machen alle Low Carb und fragen sich, warum sie sich halt irgendwie so schlapp fühlen und warum sie irgendwie, wenn sie trainieren, also systematisch trainieren, ihre Leistung nicht steigern können. Und dann sage ich, ja, ist logisch, ne? Das ist zu erwarten. Und da ist aber halt dieses, oh, ich muss schlank sein, so groß und ne, dieses schlank bedeutet gleich gesund, dass da so gar nicht auf den Körper oft geachtet wird. Und ich finde es so spannend, dass du gerade also das Thema Blutzucker und Diabetes nimmst, weil Diabetes Typ 2 oder vielleicht eine Insulinresistenz und die Wechseljahre, das hat ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Weil ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass durch diese Hormonveränderungen die Insulinsensitivität zum Beispiel sinkt. Und ja, wir müssen das alles mit sehr viel Nuance betrachten. Ne? Es gibt nicht dieses eine gut oder das eine schlecht, sondern ja, ein stabiler Blutzucker hilft, Energie zum Beispiel gleichmäßig über den Tag zu halten. Also ich möchte auch nicht, dass der rauf und runter saust wie eine Achterbahn, weil da habe ich dann Stimmungsschwankungen, da habe ich dann Heißhunger, da habe ich alles Mögliche. Ja, und auch diese Blutzuckerachterbahn, das ist zum Beispiel gar nicht so praktisch für unsere Gefäßgesundheit. Ja, diese Blutzuckerachterbahn, die kann das Risiko für so, man nennt es niedriggradige chronische Entzündungsprozesse erhöhen. Also das macht absolut keinen Sinn, dass der Blutzucker Achterbahn fährt, aber er darf sich verändern. Und wir dürfen halt uns bewusst machen, was denn im Körper passiert. Also wenn ich jetzt schnelle, starke Blutzuckerspitzen habe, dann führt es zu einer vermehrten Freisetzung von Insulin. Na, wenn ich Glucose im Blut habe, das ist nicht gesund also viel Glucose, sehr schnell sehr viel Glucose im Blut habe, das ist langfristig nicht gut für unseren Körper, weil sich die Glucose beispielsweise an Proteine ransetzt. Also man nennt das Glykosylieren. Das ist zum Beispiel auch, wenn man dann den HbA1c-Wert misst, das ist ja der Langzeitblutzucker, da misst man genau das, ne, wie viel Glucose sich im Blut an Proteinstrukturen gesetzt hat. Und das wollen wir vermeiden. Das heißt, der Körper möchte eigentlich die Glucose schnell aus dem Blut haben. Und dann sagt er, oh, ich tue mal lieber ein bisschen mehr Insulin ausschütten, damit wir das schnell wieder aufräumen. Und dann ist das Problem, dass wenn das halt öfter passiert, über einen längeren Zeitraum, dann fördern diese hohen Insulinspiegel einen oxidativen Stress. Und damit begünstigen sie die Ausschüttung entzündungsfördernder Botenstoffe, vielleicht. Also ich weiß nicht, wie sehr vielleicht auch die HörerInnen da im Thema sind, aber vielleicht so von Interleukin 6 haben vielleicht viele schon mal was gehört. Und dadurch, dass du dann diese Schwankungen hast, dann hast du möglicherweise diese Entzündungsprozesse, die da begünstigt werden. Und die sind dann wieder ein Risikofaktor für halt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes, für andere chronische Erkrankungen. Und dass ich jetzt sage, der Blutzucker muss schwanken, damit wir Energie in die Zelle bringen, bedeutet nicht, dass ich sage, der muss Achterbahn fahren, sondern ne, wir dürfen sozusagen das sozusagen irgendwo dazwischen finden. So eine Balance dazwischen. Und die kann halt für jede Person komplett anders aussehen. Und das ist das Problem mit diesen Ernährungsempfehlungen, ne? Mit diesen Empfehlungen, jetzt müssen wir alle einen Blutzuckersensor tragen. Nee, weil der Blutzucker halt auch sehr individuell unterschiedlich ist. Und je nachdem, was ich halt sonst noch habe und wie ich mich bewege, muss es vielleicht sein, dass ich jetzt da mal eine große Spitze habe. Und vielleicht habe ich dann keinen Heißhunger danach. Und das sind einfach diese ganz vielen Themen, mit denen Leute kommen. Jetzt habe ich hier gerade noch mal so ausgeholt. Ich hoffe, das war okay. Mit denen Leute kommen, weil eigentlich hast du mich gerade gefragt, um was es in meinem Buch geht. Aber es sind diese Herausforderungen. Und was ich halt mit meinem zweiten Buch bezwecken will, ist, diese Themen wirklich in so einer Ganzheit oder Gesamtheit anzugucken und zu sagen, jawohl, ich möchte gerne gewichtsneutral arbeiten. Ich weiß aber auch, dass unsere Welt alles andere als gewichtsneutral ist. Und ich kenne sozusagen diese Herausforderungen, und zwar sowohl als Betroffene, weil ich vieles selbst erlebt habe und weil ich selber auch chronische Erkrankungen habe, aber ich kenne diese Herausforderungen auch als Fachperson, sodass ich dir sozusagen auf diesen, also von diesen beiden Seiten eine Unterstützung oder eine Hilfestellung oder vielleicht auch nur Impulse geben kann, weil was dann letztendlich umgesetzt wird, das liegt ja dann bei der Person selbst. Na, das ist ja auch was, wenn man Ernährungsberatung macht oder Ernährungstherapie macht. Man darf sich immer wieder bewusst machen, ich bin nicht für die Umsetzung zuständig, sondern ich kann halt Wissen reingeben, ich kann Impulse reingeben, ich kann einen Raum schaffen, das ist mein Anspruch an die Ernährungsberatung, wo Menschen sehr wertschätzend oder vielleicht neutral auf die eigenen Verhaltensweisen schauen können, auch auf die vielleicht kontraproduktiven, selbstverletzenden Verhaltensweisen, die wir richtig schlecht in Anführungszeichen finden, weil dass die alle da sind, die haben einen Grund. Und dann halt zu sagen, okay, wir navigieren uns da durch. Und ich finde das Beispiel Blutzucker immer so wichtig, weil wenn dein Zuckerstoffwechsel, ich nenne es jetzt mal, beeinträchtigt ist oder sich gerade verändert oder umstellt, bei einer Insulinresistenz, aber auch in den Wechseljahren, kann es sein, dass wir, also dass die Körpersignale auch eventuell mal was falsch anzeigen. Gerade wenn wir in so einer Umstellungsphase sind, kann es sein, dass wir eventuell uns nicht auf alles verlassen können. Und hier dann wieder zu sagen, na, es gibt wieder zwei Möglichkeiten. Du kannst dann sagen, okay, ich kann mich auf meine inneren Signale nicht verlassen, also gebe ich Kontrolle drauf, mache ich Diät, halte mich an einen Ernährungsplan und hoffe, dass es alles halt irgendwie funktioniert und so rauskommt, wie ich mir das wünsche. Oder ich sage, ah, ich kann mich nicht darauf verlassen, aber warum denn nicht? Und was würde mir helfen, wieder dieses Vertrauen herzustellen? Und wo muss ich denn aufpassen? Und wo könnte es denn falsch anzeigen? Und gibt es vielleicht Dinge, die immer helfen? Ja? Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema Gemüse, über das niemand mit mir sprechen will. Also ich glaube, die allermeisten Menschen würden halt unfassbar davon profitieren, und das ist immer so mein Motto, hinzufügen statt verzichten, mal etwas mehr Gemüse hinzuzunehmen. Ja, ohne irgendwas anderes zu streichen, sondern einfach nur dazu nehmen. Aber das ist halt so eine langweilige Empfehlung, mit der ich keinen Blumentopf gewinne. Aber das ist tatsächlich was, wovon halt die meisten Menschen wirklich profitieren würden. Und das finde ich, ist eigentlich so die Wahl, die man halt selber treffen darf. Ne? Was möchte ich denn? Möchte ich jetzt die Tatsache, dass ich mich vielleicht gerade, weil ich in einem bestimmten Lebensabschnitt bin, nicht so gut auf die Signale meines Körpers verlassen kann, möchte ich das zum Anlass nehmen, wieder in die Kontrolle zu gehen? Oder möchte ich das zum Anlass nehmen, das zu verstehen und zu schauen, wie kann ich denn jetzt meinen Körper vielleicht unterstützen, dass die Signale wieder klarer werden? Und die Entscheidung kann ich definitiv niemandem abnehmen, aber ich hoffe sehr, dass mein Buch dazu beiträgt, diese Wahl zu haben, weil ich glaube halt, dass wenn wir wirklich die Wahl haben und die Freiheit haben, haben wir dann plötzlich auch die Freiheit, zu irgendwas Nein zu sagen. Ne? Wenn wir uns die ganze Zeit irgendwas verbieten, dann wollen wir das, ob wir wollen oder nicht. Und wenn wir aber sagen, ich gehe halt in diese Akzeptanz und ich erlaube mir das, dann, also so erlebe ich das zumindest für meinen KlientInnen und bei mir selbst, dann habe ich plötzlich auch die Freiheit zu sagen, Ich treffe jetzt hier eine Wahl, die sehr selbstfürsorglich und gesundheitsfördernd ist, weil ich ja jetzt aus der Fülle heraus diese Entscheidung treffen kann und nicht aus einem Mangel.
Wow, das ist eigentlich schon ein gutes Schlusswort sozusagen.
Ich habe es mir auch gerade gedacht.
Auf was ich noch kurz hinweisen möchte, dass dieses neue Buch, ich gebe sowieso in die Shownotes, aber es ist ja, also einerseits, es heißt intuitiv essen, gesünder werden, besser leben. Und es ist ja sowohl sozusagen für Betroffene unter Anführungszeichen, aber eben auch, so wie du es vorher schon angesprochen hast, auch für Fachkräfte ganz toll und hat, also eben, ich bin ja selbst gerade dabei, es zu lesen. Es ist wirklich umfassend, es ist hilfreich, und eben bedient unter Anführungszeichen sozusagen beide Seiten. Ja.
Ja, ich voll das Marketing-Genie, ne? Ich habe noch nicht mal gesagt, wie mein Buch heißt. Ganz toll.
Alles gut, alles gut.
Nee, also
Aber.
ich habe wirklich, also wie du es gerade schon ansprichst, ich hab mir halt überlegt, ne, dass Menschen, die, ich sage jetzt mal, einfach nur an Ernährung interessiert sind und an Körperakzeptanz und an intuitivem Essen, dass die halt was rausziehen können, aber auch Fachkräfte, dass man da halt Impulse bekommt. Und man kann das Buch auch lesen, nicht nur, wenn man eine chronische Erkrankung hat, sondern ich habe auch versucht, da ganz viel, ja, so präventive Maßnahmen reinzubringen, weil das ist auch ganz spannend. Oft unterscheiden sich nämlich die präventiven Maßnahmen gar nicht so sehr von dem, was man dann macht, wenn die Krankheit sozusagen schon ausgebrochen ist.
Stimmt,
Also,
ja.
ich kann es, also eigentlich, jetzt kommt hier Marketing-Genie ins Spiel, eigentlich kann ich jeder Person empfehlen, dieses Buch zu lesen.
Dem schließe ich mich an, absolut. Also wirklich, es ist eine Bereicherung, glaube ich, für jede Person, für jeden Haushalt in dem Sinn, egal ob da jetzt eben, ob man in diesem Fachpersonalkreis drinnen ist oder nicht, sondern einfach eben, es ist wirklich ein ganz tolles Buch.
Danke dir.
Sehr gerne. Liebe Antonie, ich danke dir, dass, also ich könnte mit dir ja stundenlang weiterreden und ich
Ja.
glaube, wir hätten auch noch genug zu
Wir haben
besprechen.
so viele Themen gar nicht angesprochen, wo ich mir so denke,
Ja.
oh, es wäre eigentlich noch wichtig gewesen, ne?
Aber wir können ja wieder
Ja.
mal sprechen. Das ist ja, wir haben ja beide einen
Sehr gerne.
Podcast, also von dem
Sehr
her.
gerne. Genau.
Genau. Ich würde gern zum Abschluss noch eine Frage stellen. Und zwar, liebe Anthony, was macht dich unverwechselbar?
Oh, solche Fragen liebe ich ja. Was macht mich unverwechselbar? Ich glaube, dass es sehr leicht für Menschen ist, sich bei mir sicher zu fühlen. Ich habe nie das Problem, dass sich, oder was heißt nie, ne? Sag niemals nie. Ich höre von Kolleginnen oft, dass sie Herausforderungen haben, dass sich Menschen ihnen öffnen. Und das erlebe ich zum Beispiel nicht. Und was ich halt häufig höre, ist so diese Verwunderung, wie du verurteilst mich jetzt gar nicht dafür. Und dann sage ich, ja, also gut finde ich das jetzt gerade nicht, aber warum sollte ich dich dafür verurteilen? Das hat doch einen Grund, warum das jetzt da ist. Na, also gut in Anführungszeichen, wenn halt jetzt jemand kommt und sagt, ich habe jetzt gestern 5 Liter Cola getrunken. Na, das sagt natürlich meine ErnährungswissenschaftlerInnen-Stimme. Ja, Knochengesundheit, Süßstoff oder Zucker, große Mengen. Na, also im Prinzip alles, was einseitig ist, ist oft nicht besonders oder einseitig oder extrem, ist oft nicht besonders der Gesundheit zuträglich. Aber dann halt zu sagen, du darfst es nicht mehr oder das ist schlecht für dich, das hat oft nicht den Effekt, den wir uns davon erhoffen. Und deshalb sage ich halt, ja, ich muss es ja nicht gut finden, aber es hat ja einen Grund, warum dieses Verhalten da ist. Und Cola war jetzt nur ein Beispiel, da gibt es ja 1 Million Beispiele. Und ich glaube, das macht mich unverwechselbar, dass ich einen Raum schaffen kann, in dem Menschen so ihr Schlechtestes in Anführungszeichen zeigen dürfen und wir dann zusammen das ganz wertschätzend angucken und dann sagen, so, und was machen wir denn jetzt mit der Information? Ja.
Sehr schön. Ganz toll. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Antonie, für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch.
Sehr gerne. Die Gegeneinladung, die folgt bald.
Okay, ich freue mich. In
Weil wir
diesem
müssen
Sinne.
unbedingt noch mehr über Menopause reden.
Ja.
Dann machen wir das bei mir im Podcast.
Sehr gerne. In diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank und noch einen wunderschönen Tag.
Ja, danke dir für das tolle Gespräch.
Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Unverwechselbar. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auf welcher Plattform du auch immer gerade diesen Podcast hörst, da. Teil die Folge auch gern mit deinen Lieben oder auf Social Media und markiere mich mit @female.food.freedom. Du kannst dich auch gern für meinen Newsletter Kuchen und Komplimente über meine Website anmelden und somit verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Außerdem versorge ich dich mit News, Fakten, Terminen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperakzeptanz und einen entspannten Essalltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.